بسم الله الرحمن الرحيم. www.islamweb.net begrüßt euch alle recht herzlich.
Ist es richtig, dass der Koran nichts Neues gebracht hat? Wir führen unsere Reihe über die zwiespältigen Aussagen über den Koran fort und widmen uns in diesem Artikel einer weiteren verdächtigen Aussage vieler frühen, aber auch späteren Generationen. Der Koran fügte den vorigen Büchern nichts Neues hinzu. In dieser Behauptung heißt es, der Koran fügte den vorigen Büchern nichts Neues hinzu. Zitat Ende. Wie wir gleich feststellen werden, steht diese Aussage in enger Verbindung mit der zwiespältigen Aussage, die wir im Artikel davor beschrieben, nämlich, dass der Koran nichts anderes als eine Sammlung der vorherigen Schriften darstelle. Was hat es nun mit dieser Aussage auf sich und steckt in ihr etwas Wahres? Diesen Fragen wollen wir uns nun widmen. Bevor wir jedoch mit der Erklärung beginnen, müssen wir den werten Leser auf zwei wichtige Punkte hinweisen. Erstens, die Tora und die Bibel waren zwei wahre Bücher, die Allah herabsandte, und die herabgesandten Bücher Allahs widersprechen sich untereinander nicht. Jedoch ist auch nicht zu leugnen, dass die beiden Schriften, Tora und Evangelium, leider vielen Entstellungen und Änderungen ausgesetzt waren. Das bedeutet, dass wir uns hier bei unseren Aussagen auf die veränderte Tora und Bibel beziehen oder dem, was davon übrig geblieben ist. Zweitens, es besteht kein Zweifel daran, dass der Koran kam, um die Bücher davor zu bestätigen und sie zu wahren. Diese Wahrung beinhaltet, dass dieser Koran Dinge enthält, die in den vorherigen Büchern nicht anzutreffen sind. Basierend auf der Erklärung dieser beiden Punkte beginnen wir die Antwort auf die eigentliche Aussage mit den folgenden Worten. Wer die Inhalte der Tora, Bibel und des Korans genauer betrachtet, wird schnell der Überzeugung sein, dass dieser Vorwurf von Beginn an nichtig ist. Es wird ihm ebenfalls klar, dass der Koran die Tora und Bibel bestätigt und viele Themen behandelt, wie etwa Glaubensgrundlagen, die Gesetze, gottesdienstliche und soziale Handlungen. Hinsichtlich der Aqida im Islam, die auch am wichtigsten ist, verdeutlicht der Koran die Glaubensgrundlagen des Muslims, nämlich der Glaube an den einzigen Gott, sprich Allah alleine den Gottesdienst zu widmen. Er erklärte, dass er der Schöpfer ist und alle Angelegenheiten von Anfang bis Ende in diesem Sein plant und leitet. Er hat die Macht und Fähigkeit über seine gesamte Schöpfung. Dies wird dem Leser des Koran schnell klar. Was nun das Judentum angeht, so bezeichnen sie Gott mit menschlichen Eigenschaften, die ihm, gepriesen ist er, nicht gebühren. Ihr Gott ist nur ein Gott eines Volkes, nämlich der Gott des Volkes Israel. Die christlichen Glaubensgrundlagen gründen ebenfalls auf mehreren unlogischen Vorstellungen über Gott. Dazu zählt ihre Dreifaltigkeit sowie die Vereinigung Gottes mit Jesus. Hoch erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Um noch einen Punkt in Bezug auf die Glaubensgrundlagen aufzugreifen, so gibt es in der Tora und der Bibel praktisch keine Berichte oder Erzählungen über die Wiederauferstehung oder über das Paradies und die Hölle. Wer aber einmal in den Koran blickt, wird schnell unzählige Stellen finden, die über das Leben nach dem Tod und die Wiederauferstehung sprechen. Der Koran macht den Glauben an den Tag des Gerichts zu den größten Säulen des Glaubens. Hinsichtlich der Gesetze ist zu sagen, dass der Koran eine reale Gesetzgebung darstellt, das heißt, sich den irdischen und jenseitigen Vorteilen widmet und gleichzeitig den körperlichen und geistigen Bedürfnissen des Menschen nachkommt. So finden wir bei den Christen das Mönchtum, also das völlige Enthalten vom Diesseits, was eine Antwort auf die Liebe der Juden zum Diesseits sein sollte. Dieses völlige Enthalten hat negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und wird auch von Allah getadelt. Und auch das Mönchtum, das sie erfanden, wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben, dies nur im Trachten nach Allahs Wohlgefallen. Sie beachteten es jedoch nicht, wie es ihm zusteht. Sure 57, Vers 27. Die islamische Gesetzgebung sieht in der völligen Entsagung des Diesseits kein Gleichgewicht zwischen den seelischen und körperlichen Bedürfnissen. Dieser Mittelweg des Islam ist in allen Bereichen des Islam anzutreffen und wird von jedem eingehalten, der ihm folgt und ihn wirklich kennt. Diesen Mittelweg gab es in den vorherigen Schriften nicht. Mit anderen Worten kann man sagen, Der Islam bezieht sich auf die Gegenwart und die Zukunft, da er die letzte Offenbarung ist, mit der Allah die Religion vervollständigte und die Entsendungen der Bücher und Propheten einstellte. Es wird somit keine Religion mehr für ein bestimmtes Volk geben, sondern nur eine für die gesamte Menschheit. Und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt. Sure 34, Vers 28. Was nun die Kategorie gottesdienstlicher Taten angeht, so hat der Koran die gottesdienstlichen Taten nicht eingeschränkt oder auf bestimmte Stellungen beschränkt, sondern weitete das Verständnis vom Gottesdienst sehr aus, indem er beschreibt, dass der Sinn der Schöpfung und des Lebens der Gottesdienst ist. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Sure 51, Vers 56. Ebenfalls ist die Anbetung Allahs nicht auf einen bestimmten Platz auf der Erde beschränkt, sondern die ganze Erde kann dazu benutzt werden. Allah gehört der Osten und der Westen. Wohin ihr euch auch immer wendet, dort ist Allahs Angesicht. Allah ist allumfassend und allwissend. Sure 2, Vers 115. Die Gesetzgebungen vor dem Islam unterschieden sich somit von der des Islam. Was nun die zwischenmenschlichen Handlungen angeht, so bringt der Koran ein neues Verständnis, wie zum Beispiel in der Familie. In der Tora wird die Frau als der Ursprung jeden Übels angesehen, wobei die Frau im Islam geehrt und erhoben wurde und sich vom Mann nur in den Dingen unterscheidet, die aufgrund ihrer natürlichen Veranlagung bestehen. Allah erwähnt dies. Und ihnen, das heißt den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das Gleiche zu, wie den Männern gegenüber ihnen. Und die Männer stehen eine Stufe über ihnen aufgrund ihrer Verantwortung und Versorgung ihnen gegenüber. Sure 2, Vers 228. Was nun die individuelle Freiheit und Würde des Menschen angeht, so will uns die christliche Lehre beibringen, dass der Gehorsam zum Staat wie der Gehorsam zu Jesus gilt. So lesen wir in ihrer Lehre Aussagen wie: O ihr Diener, gehorcht euren Anführern mit Angst und Furcht. Im Islam beugt sich der Mensch nur seinem Schöpfer und der Koran erwähnt seine persönliche Freiheit vom Zeitpunkt seiner Geburt. Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Sure 17, Vers 70. In Bezug auf Frieden und Krieg sagt der Islam, dass der Frieden die Grundlage des Aufrufs darstellt. O die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam. Sure 2, Vers 208. Der Krieg ist eine Notlösung, die die Besiedlung erfordert, sowie die Verteidigung der Kultur. Der Islam hat bestimmte Verhaltensweisen in Bezug auf die Feinde im Krieg festgelegt. All dies ist bei den Christen und Juden nicht anzutreffen. Was nun die finanzielle und wirtschaftliche Seite betrifft, so ist der Zins immer noch der Wirtschaftsantreiber bei den Schriftbesitzern und der Mammon ist bei ihnen ein Götze und das absolute Ziel geworden, das mit allen Mitteln angestrebt werden muss. Der Islam aber verbot den Zins und Allah erklärte jedem den Krieg, der mit Zinsen handelt, Geber oder Nehmer. Jedoch erklärt der Islam, dass alles Geld Allahs Eigentum ist und uns nur von Allah ausgeliehen wurde, um es auf erlaubte Weise auszugeben, worüber wir später befragt werden. Glaubt an Allah und seinen Gesandten und gebt aus von dem, worüber er euch zu Statthaltern eingesetzt hat. Diejenigen von euch, die glauben und ausgeben, für sie wird es großen Lohn geben. Sure 57, Vers 7. Die erwähnten Punkte verdeutlichen, dass der Koran die Grundlagen der vorherigen Schriften bestätigt, jedoch viele Neuerungen in den Einzelkategorien hinsichtlich der Glaubensgrundlagen und zwischenmenschlichen Handlungen aufweist. Der Koran ist weder eine Kopie der vorherigen Bücher noch eine völlige Erneuerung, sondern der Mittelweg dazwischen. Er bestätigt die Grundlagen davor und erweitert sie in einigen Einzelheiten und Unterkategorien. Somit unterscheidet sich der Islam von den Regeln anderer Religionen, da er eine Religion für alle Menschen ist und die letzte Religion ist, die vom Himmel herabgesandt wurde. Der Krieg ist eine Notlösung, die die Besiedlung erfordert, sowie die Verteidigung der Kultur. Der Islam hat bestimmte Verhaltensweisen in Bezug auf die Feinde im Krieg festgelegt. All dies ist bei den Christen und Juden nicht anzutreffen. Was nun die finanzielle und wirtschaftliche Seite betrifft, so ist der Zins immer noch der Wirtschaftsantreiber bei den Schriftbesitzern und der Mammon ist bei ihnen ein Götze und das absolute Ziel geworden. das mit allen Mitteln angeschrieben werden muss. Der Islam aber verbot den Zins und Allah erklärt jedem den Krieg, der mit Zinsen handelt, Geber oder Nehmer. Jedoch erklärt der Islam, dass alles Geld Allahs Eigentum ist und uns nur von Allah ausgeliehen wurde, um es auf erlaubte Weise auszugeben, worüber wir später befragt werden. Glaubt an Allah und seinen Gesandten und gebt aus von dem, worüber er euch zu Statthaltern eingesetzt hat. Diejenigen von euch, die glauben und ausgeben, für sie wird es großen Lohn geben. Sure 57, Vers 7. Die erwähnten Punkte verdeutlichen, dass der Koran die Grundlagen der vorherigen Schriften bestätigt, jedoch viele Neuerungen in den Einzelkategorien hinsichtlich der Glaubensgrundlagen, gottesdienstlichen und zwischenmenschlichen Handlungen aufweist. Der Koran ist weder eine Kopie der vorherigen Bücher noch eine völlige Erneuerung, sondern der Mittelweg dazwischen. Er bestätigt die Grundlagen davor und erweitert sie in einigen Einzelheiten und Unterkategorien. Somit unterscheidet sich der Islam von den Regeln anderer Religionen, da er eine Religion für alle Menschen ist und die letzte Religion, die vom Himmel herabgesandt wurde.